das im irdischen, im kosmischen Bereich noch nicht so sichtbarlich in Erscheinung tritt. Dennoch dürfen wir wissen, dass die göttliche Realität, die alles entscheidend ist, die einmal dafür sorgen wird, dass auch im Bereich dieses Kosmos der Triumph des Gekreuzigten offenbar wird. Wir wollen nun heute Morgen von Lukas 21 her uns befassen mit dieser Übergangssituation in der Zeit, in der wir leben. Wir haben uns vor einigen Tagen mit der Zeitenwende zur Zeit Jesu und der ersten Apostel befasst, haben uns dann der Gemeinde, dem Leib des Christus, diesem besonderen Geheimnis zugewandt und wollen nun noch einmal etwas hören im Hinblick auf die Situation Israels damals und vor allen Dingen in diesen Tagen. Ich lese zunächst aus Lukas Kapitel 21, die Verse 5 bis 13. Und da etliche sagten von dem Tempel, dass er geschmückt wäre mit seinen Steinen und Kleinoden, sprach er: Es wird die Zeit kommen, in welcher von dem allen, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber und sprachen: Meister, wann soll das werden? Und welches ist das Zeichen, wann das geschehen wird? Er aber sprach: Sehet zu, lasset euch nicht verführen, denn viele werden kommen in meinem Namen und sagen, ich sei es, und die Zeit ist herbeigekommen. Folget ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Empörungen, so entsetzet euch nicht, denn solches muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Da sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich erheben wider das andere und ein Reich wider das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben hin und wieder, teure Zeit und Pestilenz. Und werden Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel geschehen. Aber vor diesem allen werden sie die Hände an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten in Schulen und Gefängnisse und vor Könige und Fürsten ziehen, um meines Namens willen. Das wird euch aber widerfahren zu einem Zeugnis. Zunächst also soweit. Dieser Abschnitt hier will vom Herrn her Folgendes besagen, das ich zunächst nochmal vom Grundsätzlichen her erläutern möchte. Wenn der Herr Jesus seine prophetische Schau darlegt, dann tut er das immer in Bezug zu Israel. Denn er, der gekommen ist, nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, wird dann auch in prophetischer Schau nur das zu sagen und darzubieten haben, was mit Israel in Sonderheit zusammenhängt. Das ist das eine. Ein weiteres. Hier müssen wir bei diesen prophetischen Aussagen das sogenannte Gesetz der prophetischen Perspektive berücksichtigen. Das heißt Folgendes: Hier werden oft Ereignisse ineinander geschaut und dargelegt. Manche Ereignisse aber liegen rein zeitlich auseinander. Es ist also etwa so, wenn man vor einer großen Bergkette steht, dann kann man von der Ferne her nicht genau erkennen, wie viel Raum zwischen den einzelnen Berggipfeln liegt. Und so müssen wir also vieles im Sinne einer Vorerfüllung sehen und auch im Sinne einer Zwischen- und Enderfüllung. Und oft liegen zwischen diesen Erfüllungen größere Zeiträume. Das müssen wir also auch beim Betrachten dieser Stelle aus Lukas 21 immer wieder mit berücksichtigen. Wir werden sehen, wenn nachher der Herr etwa in Sonderheit von der Zerstörung Jerusalems spricht, dass etliches sich sehr kurz nach diesen Darbietungen ereignete, manches aber verwiesen wird dann in die Zeit des Endes, was noch näher zu erläutern ist. Anlass dieser prophetischen Rede war ja eine Frage der Jünger, die gern wissen wollten, wie es nun mit Israel weiterging. Denn sie hatten ja die Berechtigung, ein Reich, ein Königreich unter Verführung dieses Messias auf Erden zu erwarten. Es ist also gar nicht falsch, wenn die Jünger und die Israeliten ein konkretes irdisches Königreich erwarteten. Nur war es so, dass das Volk insgesamt nicht aufgeschlossen war für den Weg, den Gott wählt. Nämlich, dass er erst anfängt, die Herzen zu erneuern, ehe er wirklich Reich Gottes aufrichten kann. Darum sagt er, das Reich Gottes ist zunächst inwendig in euch. Angesichts nun dieses Tempels, des zweiten, des herodianischen Tempels, sagte der Herr Jesus Folgendes: Es wird die Zeit kommen, in welcher von dem allem, was ihr hier seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen wird. Das hat sich ja schon etwa 40 Jahre später erfüllt. Ich habe bereits einmal kurz darauf hingewiesen, als der spätere Kaiser, damalige Feldherr Titus, mit einem römischen Heer heranzog, um Jerusalem einzunehmen. Er hatte ausdrücklich Befehl gegeben, dass dieser Tempel nicht zerstört werden solle. Und doch hat, wie Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, berichtet, einer der Soldaten eine Fackel in diesen Tempel hineingeworfen und das Zedernholz fing sehr schnell an zu brennen und innerhalb kurzer Zeit stand dieser Prachtbau in Flammen. Und es geschah genau das, was der Herr Jesus hier sagt. Dieser Tempel ist also damals im Jahre 70 völlig zerstört worden. Das war also eine erste Erfüllung dessen, was der Herr Jesus hier aussagt. Aber die Jünger sind ja vielmehr noch daran interessiert zu fragen, wann nun eigentlich das Königreich Jesu Christi aufgerichtet wird. Und da müssen wir nun Folgendes beachten. So wie in der damaligen Zeit die Botschaft für das Reich, für das Volk, neben einer Botschaft für die Auswahl eine Zeit lang parallel lief, so ist das also jetzt etwa auch in dieser Zeit. Wir können nicht damit rechnen, dass abrupt ein Zeitabschnitt aufhört und ein anderer beginnt. Es gibt da gewisse Überschneidungen, Überlappungen, so wie das bei einem Staffelläufer der Fall ist. Wenn da gewechselt wird, dann laufen diese beiden eine Zeit lang innerhalb der Wechselmarke zusammen, ehe der andere den Start bekommt und nun weiterlaufen kann. Wir haben gewissermaßen in dieser Zeit den Start dann weiterzugeben an Israel. Und in dieser Zeit wird sich also manches erfüllen, was schon für die Königsreichszeit anbruchsweise gültig ist. Und wir werden hier sicher in dieser Zeit, in dieser Generation noch das ein oder andere auch an gewissen Zeichen erfahren, die hier dargelegt sind. Ehe der Herr Jesus aber auf Zeichen und Zeiten eingeht, gibt er eine Warnung. Und damit wird eigentlich eins deutlich. Es ist nichts vom Herrn her gegeben, dass wir spekulativ damit umgehen könnten. Sondern wenn der Herr uns Zeichen, Hinweise gibt, auch im Hinblick auf so gewaltige Ereignisse, dann deswegen, dass wir uns innerlich zurüsten lassen. Dass wir diese Ermahnungen beachten, gerade auch in dieser Zeit, wie es hier für die Jünger und für Israel gegeben ist. Sehet zu, lasset euch nicht verführen. Viele werden kommen in meinem Namen und sagen, ich sei es. Die Zeit ist herbeigekommen. Folget ihnen nicht nach. Für die Gemeinde wird sich diese Verführung auf einer höheren Ebene darstellen. Denn wir, die wir erwählt sind vor Grundlegung der Welt und die wir zu diesem wunderbaren Organismus gehören, von dem ich gestern und vorgestern etwas sagte, wir haben andere Zielsetzungen in der Berufung als das Volksganze Israels. Darum wird auch unsere Verführung raffinierter sein. Und wir hörten ja schon von einer Stelle aus dem 2. Korintherbrief, wo es da heißt, dass sich der Satan in einen Engel des Lichts verstellt. Und ich meine, wir merken das ja in diesen Tagen auch schon, dass gesagt wird, hier ist das Heil. Hier nur rein ist die reine Wahrheit. Diesen Propheten müsst ihr hören. Das ist der Prophet für die Endzeit. Es ist so, dass die Gemeinde der Leib des Christus nicht durch eine besondere Botschaft zubereitet wird. Es ist die alte, stets neue, aktuelle Botschaft. Es ist vollbracht und wir sollten dem Geist Raum geben. Und wir müssen also gerade da in dieser Zeit sehr vorsichtig sein, wenn immer wieder neue Ansprüche und auch neue Aussagen von sogenannten Propheten kommen. Gewiss hat der Herr auch in dieser Zeit Propheten für seine Gemeinde, die aber das, so möchte ich sagen, was in der Schrift geschrieben steht, in die aktuelle Situation der Gegenwart hinein sagen, sodass wir klar sehen können. Das will der Herr für uns. Und vor allen Dingen, dass wir ermahnt werden, unser Leben dem Herrn ganz zur Verfügung zu stellen. Für Israel wird sich das in viel stärkerem Maße äußerlich darstellen. Das hat es damals nach der Himmelfahrt Jesu Christi ja auch gegeben, dass immer wieder einige auftraten mit dem Anspruch, sie seien der Messias. Etliche haben Massen um sich gesammelt, aber das Ergebnis war katastrophal. Da waren die Tendenzen meistens auch politisch gerichtet. Diese Gruppen wollten die damaligen Juden und noch dort verbliebenen Israeliten befreien von der Herrschaft der Römer. Da ging es also immer mehr um irdische Herrschaft. Und so wird es später ja auch kommen. Es wird also noch einmal einer da auftreten, von dem der Jesus gesagt hat, den werden die Israeliten annehmen. Der da kommen wird in seinem Namen und der dich setzen wird nachher auch in den Tempel. So wie damals eine Dreiheit existierte, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wird in Sonderheit auch am Ende der Tage Satan als der Vater alles Bösen auftauchen und wird hier gewissermaßen einen Sohn haben, den Antichristen und schließlich auch einen falschen Propheten. Und das Volk Israel wird also hier noch einmal dieser Täuschung erliegen. Darum ja die Warnung des Herrn Jesu, höret nicht auf die falschen Propheten. Es hat ja jetzt auch schon Menschen gegeben, die von sich aus gesagt haben, sie seien der Christus. Aber gerade in Bezug auf Israel wird dort die Verführung ihren Höhepunkt bekommen, wenn das Gros, die Masse Israels, hier einem falschen Christus folgen wird. Das also die Mahnung. Die Mahnung also auch für uns, dass wir wach sein sollen, dass wir prüfen sollen, dass wir nicht jedem Geiste folgen sollen. Und nun das Äußere, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Empörungen, entsetzt euch nicht, denn solches muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht also bald da. Dieses Ende nämlich, wenn der Jesus zu Israel kommt. Und er wird zur Gemeinde vorher kommen, mindestens 3,5 Jahre vorher. Die Zeit können wir nicht genau festlegen, aber manches von diesen hier angegebenen Zeichen wird also auch noch hineinreichen in diesen Äon. Und das ist ja immer noch Fall gewesen, dass von Kriegen und Kriegsgeschrei im Verlauf auch der Geschichte der zurückliegenden 2000 Jahre die Rede war. Das ist nicht das eigentliche Symptom dafür, dass dieser Äon dem Ende entgegengeht. Aber wir sollen Acht haben, wenn das passiert, was nachher kommt. Nach diesem, das Ende ist noch nicht da. Da heißt es dann in Vers 10, ein Volk wird sich erheben wieder das andere und ein Reich wieder das andere. Und insofern haben da die Zeugen Jehovas recht, wenn sie das Jahr 1914 ansetzen als ein besonderes. Aber sie haben Unrecht, wenn sie sagen, dass mit diesem Jahr unsichtbar der Herr bereits unter uns sei. Das stimmt nicht. Aber dieses Jahr 1914 ist sicher ein besonderes, weil da die Kriege sich ausweiteten, weltweit global wurden. Wir sprechen ja nun von Weltkriegen. Und viele haben unter uns sicher den ersten und dann sicher auch den zweiten miterlebt. Und der größte Teil von uns den zweiten Weltkrieg. Das also ist ein ganz typisches Zeichen nach diesen Aussagen, dass hier die Zeit des Endes wirklich gekommen ist. Ich darf nur mal sagen, Kriege und Kriegsgeschrei allein, das ist nicht symptomatisch für Endzeitsituationen. Aber wenn sich Kriege global weltweit ausweiten, ausdehnen. Und es werden große Erdbeben hin und wieder geschehen. Wenn man die Erdbeben der letzten Zeit registriert, sie quantitativ und qualitativ misst, kann man sicher sagen, dass solche Erdbebenausmaße früher nicht da gewesen sind. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir heute durch bestimmte Geräte, Seismographen, diese Erdbeben besser registrieren können. Die großen Erdbeben hat man ja ansonsten auch ohne diese Geräte feststellen, registrieren können. Es ist also so, dass in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts mehr und größere Erdbeben stattgefunden haben als im vergangenen Jahrhundert insgesamt. Und wir haben ja gerade in der letzten Zeit wieder von Erdbeben gehört. Und wer denkt nicht an diese großen Erdbebenkatastrophen, einmal in Nordafrika, dann in Südamerika, dann in der Türkei. Das sind auch gewisse kosmische Zeichen eines nahenden Endes. Teure Zeit. Auch das ist ja vielen von uns noch in lebhafter Erinnerung, wenn wir an die Kriegssituation denken, wie wir da mit Marken anstehen mussten. Oder ich greife zurück, wenn wir an die Inflation denken, Anfang der 20er Jahre. Oder wenn wir heute unseren Blick wenden über die Erde. Es sind teure Zeiten da. Wir dürfen uns nicht allein hier im Westen von unserer Situation her dazu verleiten lassen, zu meinen, insgesamt in der Welt wäre alles in Ordnung. Das tut ja wohl auch niemand unter uns. Und es wird dann weiter hingewiesen ja auf diese Notzeit, wenn wir allein jetzt an die Katastrophe etwa in Pakistan denken, an die Hungersituation überhaupt auf der Erde. Es ist wohl so, dass nur etwa ein Viertel der Menschheit genügend zu essen hat. Das übrige, drei Viertel, lebt unter Entbehrung. Und es ist so, dass ja etwa in Indien, dem Haupthungergebiet, täglich Hunderte hungers sterben. Es ist erschütternd, das mit anzusehen und mitzuerleben. Aber der Herr hat auch auf diese Dinge hingewiesen. Oder Pestilenz, Seuchen. Im letzten Weltkrieg sollen durch Seuchen mehr Menschen ums Leben gekommen sein, als durch unmittelbare Kriegseinwirkungen. Und gerade jetzt, wenn ich nochmal an Pakistan erinnere, wird uns ja auch das wieder deutlich, wie da die Seuchen die Massen dahinraffen. Und trotz des Fortschreitens der ärztlichen Kunst im Bereich der Medizin ist es nicht gelungen, große Epidemien völlig auszuschalten. Wenn Gott das als ein Mittel auch des Gerichtes einsetzt, und wir werden von der Offenbarung hier das noch hören, dann ist eben auch kein menschliches Kraut dagegen gewachsen.
Die Umweltverschmutzung ist auch eine Seuche, ja, unter der wir alle leiden.
Ja, und das ist etwas, was heute in viel stärkerem Maße auf uns zukommt. Es haben übrigens Professoren, vielen Dank auch für diesen Hinweis, bereits eine warnende Stimme erhoben und etliche sind der Meinung, dass schon in einigen Jahren diese Umweltverschmutzung so rapide zugenommen hat, dass der Sauerstoffgehalt der Luft in einigen wirtschaftlichen, industriellen Ballungszentren nicht mehr ausreicht. Es sind das eben alles Erscheinungen, die darauf hindeuten, dass wir nicht, wie viele das anderen Glauben machen wollen, nun eine herrliche Zukunft entgegensehen, sondern dass vielmehr das eintreffen wird, was auch in der Offenbarung steht, dass den Menschen Angst und Bange wird, ob dem, was da auf sie zukommt. Und wir wollen hier nicht nun auch in Pessimismus malen, das ist wirklich nicht mein und unser Anliegen, aber wir müssen einfach nüchtern, real sehen, was da auf uns zukommt. Und vor allen Dingen, wenn man an die sogenannte Bevölkerungsexplosion denken, dann wird deutlich, dass die Massen, die vielen Milliarden, die im Verlauf der nächsten Zeit dazukommen, gar nicht recht ernährt werden können. Bis etwa zum Jahr 2000, so haben Futurologen ausgerechnet, wird die Zahl der Bevölkerung der Erde, wenn der Anstieg entsprechend geschieht wie in der letzten Zeit, auf 7, 8 Milliarden angewachsen sein.
Trotz der Pille?
Trotz der Pille, die wahrscheinlich ja nicht überall so in der nächsten Zeit auch eingesetzt wird. Es gibt ja vor allen Dingen viele Völker, nicht wahr, die nach wie vor ohne Pille existieren, wenn sie an Südamerika, an Afrika oder auch an viele asiatische Völker denken. Schrecknisse und große Zeichen werden vom Himmel geschehen. Was damit gemeint ist, wird hier im Einzelnen nicht erläutert. Aber es kann durchaus sein, dass hier auch die Menschen mit der Technik selber diese Zeichen und Schrecknisse am Himmel hervorrufen. Und ich muss immer wieder denken, jetzt an die Abende, wenn wir hier so in einer Oase der Stille leben, dann aber diese Düsenbombe über uns hinwegjagen, das ist wirklich kein angenehmes Gefühl, wenn man da ruhig schon im Bett liegt. Viel schlimmer war das ja eben noch während der Kriegszeiten. Oder wenn wir an all die künstlichen Himmelskörper denken, die da über uns schweben. Und glauben Sie etwa, dass die Russen eine Raumstation allein nun zu friedlichen Zwecken einrichten? Nicht? Es ist durchaus dann da möglich, dass in einer solchen Raumstation ein Depot von Atomwaffen vorhanden ist und dann braucht man eben nur auf ein Knöpfchen zu drücken und die todbringende Ladung kann dann ganze Erdteile auslöschen. Vor allen Dingen wird eine Abwehr kaum möglich sein, wenn eine solche Station ja gerade über einem feindlichen Land sich befindet, dann ist innerhalb kürzester Zeit eine solche Atombombenentladung möglich. Oder wenn Sie an die auch B und C, an die biologischen und chemischen Waffen denken, da hat man grausame Dinge erfunden, da das gehört in diesen Bereich hinein. Und es fällt uns heute gar nicht mehr schwer, dem Worte Gottes hier zu glauben, oder wenn wir an die Katastrophen in der Offenbarung denken, wo ein Drittel und ein Viertel der Menschheit jeweils noch umkommen soll. Das geht in die Milliarden. Also Schrecknisse, dann Zeichen vom Himmel. Und nun wendet er hier aber wieder den Blick auf die Situation der Jünger und sagt, vor all diesem werden sie die Hände an euch legen. Hier geht es darum, dass diejenigen, die in der Endzeit in besonderer Weise auch in Israel eine Botschaft haben, vor allen Dingen der Verfolgung durch die freisinnigen Israeliten und Juden ausgesetzt sind. Das aber wird geschehen zu einem Zeugnis um des Namens Jesu willen. Und wenn wir unsere Zeit sehen, so wissen wir, dass auch ein großer Teil der Gemeinde, leidende Gemeinde ist, wo das Zeugnis um Jesu willen bereits Verfolgung nach sich zieht. Und deswegen dürfen wir so dankbar sein, dass wir uns hier in Ruhe und Frieden noch versammeln dürfen. Es ist wirklich ein ganz großes Geschenk, dass wir frei und offen den Namen Jesu noch verkündigen dürfen, ohne dass wir einer äußeren Verfolgung ausgesetzt seien. Gewiss gibt es Verfolgungen anderer Art, das muss so sein, dass die Botschaft von Jesus und dem Kreuz nicht überall akzeptiert wird. Und nun lese ich die Verse 20 bis 24. Der Jesus sagt, wenn ihr aber sehen werdet, Jerusalem belagert mit einem Heer, merket, dass herbeigekommen ist seine Verwüstung. Alsdann, wem Juda ist, der fliehe auf das Gebirge, wer drinnen ist, der weiche heraus, und wer auf dem Lande ist, der komme nicht hinein. Denn das sind die Tage der Rache, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wehe aber den Schwangeren und Säugerinnen in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und ein Zorn über dieses Volk. und sie werden fallen durch das Schwert der Schärfe und gefangen geführt werden und unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis das der Nationenzeit erfüllt wird. Ich darf hier also wieder auf dieses Gesetz der prophetischen Perspektive hinweisen. Es hat sich also erstmalig das nach den Aussagen Jesu erfüllt im Jahre 70. Einiges habe ich bereits gesagt. Ich habe auch neulich darauf hingedeutet, dass sich furchtbare Szenen dann abgespielt haben. Die in der Stadt Jerusalem damals eingeschlossen waren ja immer noch der Meinung, dass Jehova Gott ihnen Hilfe zuteil werden lassen müsse. Furchtbar, wenn Menschen sich irgendwie an Gott klammern, aber der Gott nicht mehr mit ihnen ist. Erschütternd, wenn man meint, aufgrund des Vorhandenseins eines äußeren Heiligtums müsse auch nun der Geist des lebendigen Gottes selber zugegen sein. Israel hat sich in Jahrhunderten nicht warnen lassen und das letzte Angebot, vor allem durch die Apostel im Heiligen Geist, abgelehnt. Und das war für dieses Volk die Sünde wieder den Geist, die im damaligen und in diesem Äon nicht vergeben wurde, sodass dieses Volk unter furchtbaren Gerichte Jahrhunderte, ja fast 2000 Jahre lang während geriet. Als dann diese junge Mannschaft, die noch in Jerusalem lebendig von den Römern gefangen genommen wurde, ans Kreuz geschlagen wurde, da hat sie also in einer furchtbaren Weise das Wort Jesu erfüllt, sein Blut komme unter uns und unsere Kinder. Ein Wald von Kreuzen war rings um die Stadt Jerusalem aufgerichtet. Erschütternd, wie sich da buchstäblich das, was Jesus diesen Israeliten gesagt hat, erfüllt hat. Und zuvor hatten schon die Frauen unter entsetzlichen Opfern leben müssen. Hunger und Epidemien waren ausgebrochen. Es ist buchstäblich so gewesen, wie das auch in 5. Mose 28 durch den Fluch angedeutet wird, dass nämlich diese Frauen ihre eigenen Kinder verspeist haben. Das ist in jener Zeit geschehen. Nur diejenigen, und das ist ja auch das Wunderbare, was hier wieder am Positiven daraus hervorgeht, die den Ruf Jesu annahmen, die den Messias als ihren Heiland und Erlöser erkannten und ihm ihr Leben gaben, die haben sich dieser Worte Jesu erinnert und sind nicht in dieser festen Jerusalem geblieben, sondern sind in den Bergungsort geflohen, hinein ins Gebirge nach Pella. Da waren sie sicher. Und das ist mir auch wieder etwas ganz Tröstliches und vor allen Dingen auch im Hinblick auf Israel. Ich glaube, sagen zu können, dass sich noch ähnliche Situationen und Drangsal, überhaupt die eigentliche Drangsal Jakobs, die in der Offenbarung geschrieben, für Israel darstellen werden. Und deswegen wollen wir viel für dieses Volk einstehen. Denn es ist noch nicht das Volk, das sich wirklich dem Herrn übergibt. Und ich glaube, dass wir hier eine etwas andere Schau haben als diejenigen, die nun selbst dort als Christen an den Israelis heute sitzen. Die also der Meinung sind, dass nun es mit Israel völlig bergauf ging. Also ich befürchte, dass hier eine etwas falsche Prophetie Raum gewinnt. Denn das, was sich hier erfüllte, wird also noch einmal am Ende der Tage auf Israel zutreffen. Eines allerdings können wir jetzt schon sagen, momentan wird Jerusalem nicht mehr zertreten von den Nationen oder Heiden, wie es Luther sagt. Seit 70 ist Jerusalem ja immer wieder der Schauplatz der Kämpfe gewesen. Und man hat also in all den Jahrhunderten immer wieder gemeint, wer Jerusalem hat, der hat also eine besondere Gottesposition. Deswegen sind ja auch die Kreuzfahrer im Mittelalter, wir denken etwa an Friedrich Barbarossa, dorthin gezogen, um Jerusalem etwa den Heiden, den Türken zu entreißen. Aber wenn Gott beschlossen hat, dass Jerusalem Israel gehört, dann gehört es keinem anderen. Und da hat weder der Papst noch etwas zu suchen, noch irgendwelche anderen Religionen. Hier wird Gott zu seiner Zeit selber dafür sorgen, dass Israel wieder Jerusalem als Hauptstadt bekommt. Und das ist momentan so. Das ist auch ein Zeichen dieses Endes. Es ist eine gewisse Vorerfüllung. Wir wissen aber, dass die Zeit der Nationen noch nicht völlig abgeschlossen ist. Denn erst mit der Entrückung der Gemeinde, darüber haben wir gestern Abend gesprochen, wird dieser Äon zu Ende gehen. Darum wird wohl Jerusalem immer noch der Zankapfel zwischen Israel und den umherliegenden Nationen bleiben. Aber es ist, so möchte ich nochmal betonen, ein bedeutsames Zeichen, dass erstmalig ja wieder, das geschah im Jahre 1967 in diesem Kurzkrieg, Israel Jerusalem vollständig, ganz in eigener Hand. Das ist auch ein Wunder vor unseren Augen. Es ist das ein Angel. Aber das Wort Israels hört eben doch nicht auf die Stimme des Herrn. Wir müssen also diesen letzten Vers nochmal besonders beachten, ja? Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis der Zeit Nationen erfüllt wird. Ist also ein ganz deutliches Zeichen an der Weltenuhr Gottes, dass dieser Äon sich seinem Ende entgegen neigt. Und nun lese ich von Vers 25 weiter: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein. Sie werden zagen, und das Meer und die Wasserhoben werden brausen. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden, denn auch der Himmel Kräfte werden sich bewegen. Und alsdann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf, erhebt eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht an den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jetzt ausschlagen, so seht ihr es an ihnen und merket, dass jetzt der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, angehen, wisset, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass es alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort vergeht nicht. Ich muss das Letzte zunächst nochmal aufgreifen, weil ich es öfter schon darauf hingewiesen habe, dass Israel als Symbol den Feigenbaum hat. Und es ist wohl diese Zeit, da der Feigenbaum Blätter bekommen hat und auch andere Bäume, die mit Israel in Beziehung gebracht werden. Es ist dies die Zeit, da Israel aus den Nationen herausgeführt wurde und wieder ins Land der Väter gebracht wurde. Blätter sind da, aber noch keine Frucht. Wir erinnern uns an folgendes Erlebnis, als der Herr und die Jünger an einem Feigenbaum vorüber kamen und der Herr Frucht suchte, war die Frucht jetzt zu einer Unzeit damals noch nicht vorhanden und er hat diesen Feigenbaum verflucht. Das ist wohl die Zeit, da Israel etwa für diese 2000 Jahre als Volk nicht mehr in Erscheinung trat. Und jetzt beginnt die Situation sich zu erfüllen, da der Fluch aufgehoben wird. Als erstes also dafür, dass Israel zurückkehren durfte in dieses Land der Väter und nun Blätter da sind. Und nun sagt der Herr in diesem Zusammenhang, dass diese Feigenbaumgeneration all das, was er da zuvor gesagt hat, miterleben wird. Wir können sicher sagen, dass von der Staatsgründung Israels im Jahre 48 an diese Feigenbaumgeneration anzurechnen ist. Und eine Generation wäre also zwischen 40 und 50 Jahre. Manche sind der Meinung 42 Jahre, der Bruder nur etwa lässt diesen Zeitabschnitt an. Es können auch 50 Jahre sein, wobei also von da an das 50. wieder das besondere Halbjahr ist und der Herr etwa da kommen könnte. Wir können das nicht genau berechnen. Für Israel sind Zahlenberechnungen eher am Platz, als das für die Gemeinde der Fall ist, denn wir haben es nicht mit irdisch sichtbaren Zeichen primär zu tun. Aber wir dürfen doch wohl annehmen, dass in jener Zeit sich vieles von dem erfüllt, was hier beschrieben ist, und dass unter Umständen also auch diese Generation erleben wird, dass er kommen wird, wie es hier geschrieben steht, in Vers 27. Und alsbald werden sie sehen, des Menschensohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wir müssen nun hier auseinanderhalten. Ich habe gestern Abend über das Kommen des Herrn zu seiner Gemeinde gesprochen. Hier ist es nicht das Kommen des Herrn zu seiner Gemeinde, zu den Gliedern des Leibes des Christus, sondern es ist das Kommen des Herrn zu Israel. Wir lesen Sacharja Kapitel 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem. Wir achten also mal auf diese Beziehung zu Jerusalem. Will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Wenn wir ihn kommen sehen, werden wir uns nicht betrüben und werden nicht in Wehklagen ausbrechen. Wir dürfen hier schon, ich spreche heute Abend über verschiedene Gerichte, das Selbstgericht an uns vollzogen haben und dürfen in Jesus Christus, den gekreuzigten, unseren Herrn und Heiland annehmen und dürfen also wissen, wenn wir jetzt eingefügt sind in den wunderbaren Organismus des Leibes des Christus, dann werden wir mit ihm entrückt werden, wie das in 1. Thessalonicher Kapitel 4 beschrieben ist. Bei Paulus, der Lehrer der Nationen, der Prophet für die Nationen, in besonderer Weise für die Leibesgemeinde, das so darlegt. Hier geht es um Israel. Es liegt also diese Ankunft Jesu nach der Entrückung der Gemeinde, da wo sich Haupt und Glieder nach 1. Thessalonicher Kapitel 4 treffen. Und in dem Zusammenhang werden auch gewaltige Naturkatastrophen und furchtbare Drangsale und katastrophale Ereignisse eintreten. All diese Einzeldinge hat dann ja Johannes geschaut. Und wenn wir da auf Offenbarung Kapitel 1 eingehen, dann werden wir die gleiche Stelle wie in der Sacharja 12, Vers 10 noch einmal angeführt sehen. Und von daher wird auch deutlich, dass die Offenbarung primär im Zusammenhang mit dem irdischen Geschehen mit Israel beschrieben ist, auf das in jener Zeit dann die Israeliten klare Wegweisung haben. Es heißt in dem 7. Vers des 1. Kapitels der Offenbarung: Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn zerstochen haben, und werden heulen alle Geschlechter. Diese Geschlechter sind wohl die Geschlechter Israels. Es wird also hier in Lukas Kapitel 21 das Kommen des Herrn zu Israel geschildert, nachdem furchtbare Katastrophen vorangegangen sind und nachdem Israel so in dieser großen Not in die Enge getrieben, nun wirklich schreit zu dem wahren Gott. Und das ist dann die Stunde der Errettung für Israel, wenn dieses Volk zubereitet durch Gericht nun ihn anschauen kann in Gnade. Die Gemeinde darf das hier erleben und darf, wie wir das in einer Versammlung dargelegt haben, in Verbindung mit der erhöhten Schlange hier erkennen, der für uns Gekreuzigte ist das ganze Heil. Und wir dürfen dann, wenn wir in ihm leben und leben, mit ihm entrückt werden. Wir müssen also prophetisch diese beiden Kommen des Herrn auseinanderhalten. Das geschieht leider nicht immer, darum gibt es oft so ein gewisses prophetisches Durcheinander. Und nun noch eine Mahnung, die der Herr anschließt. So, das darf ich nochmal sagen, dass der Herr und das Wort Gottes überhaupt nie etwas darlegt, um allein unseren Intellekt oder unsere Neugierde oder gar unsere Fantasie zu befriedigen. Das Ganze wird nur beschrieben, dass wir einen klaren Durchblick kriegen, den Willen Gottes erkennen und uns nun auch in den Willen Gottes hineinnehmen lassen, damit wir auch in den Gehorsam des Christus einbezogen werden. Wir gehen jetzt wieder auf Lukas Kapitel 21 zurück und lesen noch die Verse 34 bis 36. Da sagt der Jesus: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen vor Nahrung, und komme dieser Tag schnell über euch. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf Erden wohnen. Seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Ich werde ein besonderes Thema noch zur Frage des Zorns und der Errettung aus diesem Zorn widmen, denn das ist wesentlich, dass wir auch da die entsprechenden Zusammenhänge erkennen. Hier aber wird generell für die Israeliten und für uns eins gesagt: Wir sollen in der Endzeit nicht beschwert werden, nicht so beschwert werden, dass dann, wenn der Herr kommt, wir gebunden sind an diese Erde, sodass wir dann nicht genügend geistliche Kraft haben, um ihm entgegengerückt zu werden. Es muss also die stärkere Kraft des Geistes bereits hier wirksam sein, um überleben zu können. Zwei Gefahren in der Endzeit, auf die ich bereits in anderen Zusammenhang schon mal hingewiesen habe, möchte sie aber hier nochmal deutlich unterstreichen. Es muss also dann eine Gruppe geben, die in Saus und Braus leben kann. Da steht doch hier, dass also Menschen verführt werden können durch einen Lebensstandard, der so hoch ist, dass man nicht nur isst und trinkt, sich also genügen lässt, wenn man Nahrung hat, sondern dass man, wie es Luther so drastisch in der Bibel so zum Ausdruck bringt, frisst und säuft. Ich glaube, wir brauchen da gar nicht weit zu sehen, um immer wieder jeden Tag festzustellen, dass es hier in unserer Zeit gang und gäbe ist, dass man sich so verhält. Und auch wir können in diese Gefahr hineingeraten. Und es ist nicht nur bezogen auf Nahrungsaufnahme, sondern wir können uns übersättigen mit Information. Wir sollen uns orientieren, dass wir etwa wissen, was sich heute im politischen Sektor ereignet. Aber in dem Augenblick, wo ich über das normale Informationsmaß hinausgehe, da kann ich aufnehmen, kann ich mich ganz stark in die Dinge dieser Welt hinein verlieren. Wir müssen also immer wieder beachten, dass alles über das Normale genügen lassen, was da hinausgeht, hier unter diese Rubrik fällt. Dass wir nicht Dinge aufnehmen, die uns innerlich schaden und wir so beschwert werden, dass wir uns nicht innerlich jetzt immer wieder erheben können. Kolosser 3, wenn wir mit dem Christus auferstanden sind, sollen wir nach dem Ausschau halten, nach dem suchen, was da droben ist, denn da ist unser eigentlicher Sitz. Im Bereich natürlich der Nahrungsaufnahme, Fressen und Saufen haben wir ständig dieses Bild vor uns und wir müssen uns also auch da hüten. Wir sollen dankbar sein, dass wir in dieser Zeit genügend Nahrung haben. Denn es ist noch nicht allzu lange her, nicht wahr, da wir in Kriegszeiten und Nachkriegszeiten oft Hunger leiden mussten. Die andere Situation ist eben die sorgender Nahrung. Es muss dann also auch eine Gruppe geben, die Mangel hat an Nahrung. Und es ist ja gerade unsere Welt so gespalten, die ein Teil, der Überfluss hat, und da im anderen Extrem ein Teil, der nicht weiß, woher tägliche Nahrung nehmen. Und ich würde sagen, für Gläubige ist beides eine große Gefahr. Welche die größere ist, wage ich hier gar nicht auszusprechen. Es kann eben auch da, wo Not ist, die Sorge überhand nehmen und auch da vergisst man auf ihn zu schauen. Aber wie oft haben wir das auch erlebt in schwierigen Zeiten, dass der Herr zugeben vermag. Ich erinnere mich da gerade an ein Erlebnis eines Bruders, der nach dem Kriege in polnisch besetztem Gebiet wohnte und der unter äußerst schwierigen Umständen leben musste. Und sein Sohn sagte, ach, ich hätte doch gerne mal wieder ein bisschen Fleisch. Und dann haben sie gebetet und siehe da, kurze Zeit drauf, da wurde ein Hase von einem Hund gejagt, der sich dann in dem Holzstall dort verfing und sie hatten einen Hasenwagen. So hat also Gott dafür gesorgt. Und manch einer von uns könnte sicher auch aus vergangener Kriegszeit her ein solches Erlebnis darbieten. Gott ist in der Lage, uns zu versorgen. Und ich weiß von einem Bruder, der in schwieriger Situation dort im Osten zwischen russisch und polnisch besetztem Gebiet lebte, ein halbes Jahr lang jeden Tag nur ein Stückchen Brot bekam und er gesund und kräftig war, als wenn er normale Nahrung zu sich genommen hätte. Das vermag Gott auch zu tun. Wir wollen also in jeder Situation ihm vertrauen. Und darum geht es also gerade in der Endzeit, dass wir uns nicht binden lassen, beschweren lassen an die Dinge dieser Welt, an das Sichtbare, sondern dass wir da überwinden. Denn der Tag wird wie ein Fallstrick kommen über die auf Erden wohnen. Darüber werde ich noch sprechen in dem Zusammenhang mit 1. Thessalonicher Kapitel 5. Wenn nämlich dieser Tag, von dem im Alten Bund schon die Rede ist, von dem Tag des Zorns der Rache, der hier in Lukas 21 angesprochen ist, wenn dieser Tag ganz plötzlich hereinbricht, dass wir da solche sind, die diesem Tag entfliehen können. Und das darf ich hier jetzt schon zum Abschluss sagen, wir die Gemeinde, wir sind nicht gesetzt zu diesem Zorn, sondern wir sind dazu gesetzt, die Errettung hindurch zu erfahren, wie wir das ja vorbildlich bei einigen der Gottesmänner im Alten Bunde erfahren haben. Und darum, lasset uns wachen und beten in dieser Zeit, dass wir nicht einschlafen, dass wir unsere Herzen und uns selbst nicht beschweren lassen, damit wir den Blick aufwärts richten können zu dem, der bald kommt. Ich muss sagen, dass mich gerade auch nach der gestrigen Abendstunde das so bewegt hat. Wir haben als Gemeinde der Jetztzeit, weil wir nicht mit so vielen irdischen Geschehnissen noch zu rechnen haben, Ausschau zu halten auf den, der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Ich darf nochmal sagen, die Entrückung der Gemeinde zu ihm geschieht vor diesem, vor dem Kommen des Herrn zu Israel. Denn dazu hat der Herr uns erwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir in besonderer Weise etwas seien zur Ehre des Vaters. Wir möchten also auch diese prophetischen Ausführungen uns immer wieder in den rechten Stand versetzen, dass wir ihn anschauen und so verwandelt werden in sein Bild. So können wir ein Segen hier sein und können wir, wie wir es gestern Abend hörten, in Dienst stehen und zugleich warten auf ihn und seine Erscheinung. Amen.
Amen.